Deutschlandfunk Nova. Update.
Die EU hat einen weiteren Schritt unternommen, Grenzen abzubauen. Dort, wo sie vielleicht nicht jeder erwartet, im Netz. Mit Geoblocking versuchen dort Firmen, Kunden davon abzuhalten, im Ausland billiger einzukaufen. Die SPD-Europaabgeordnete Evelyn Gebhardt erzählt einen Fall, den sie erlebt hat.
Ich wollte meiner Mutter eine Kaffeemaschine kaufen. Sie lebt in Frankreich. Ich war in Frankreich und habe festgestellt, dass auf der französischen Seite des Unternehmens die Maschine sehr viel teurer ist als in Deutschland. Daraufhin habe ich gesagt, komm, mach nichts. Wir gehen auf die deutsche Seite und kaufen dort ein. Ging aber nicht. Wir wurden automatisch wieder auf die französische Seite umgeleitet.
Geschichten wie diese soll es nach dem Willen der EU bald nicht mehr geben. Das Europaparlament hat heute beschlossen, das Geoblocking im Onlinehandel abzuschaffen. Das ist ein Thema im Deutschlandfunk Nova Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Wenn Sie heute in den Rewe gehen, als polnischer Staatsbürger, dann darf der Rewe Sie auch nicht abweisen auf der Basis Ihrer Nationalität. Und deswegen ist das Prinzip, das wir im klassischen Güterbinnenmarkt haben, auch hier für den digitalen Binnenmarkt damit realisiert. Und das halte ich für einen richtigen Schritt.
Der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab steht hinter den neuen Regeln, die die EU für den Onlinehandel setzen will. Beschlossen sind sie jetzt, allerdings haben die Onlinehändler noch gut 10 Monate Zeit, sie umzusetzen. Rechtzeitig zu den Weihnachtseinkäufen soll es aber soweit sein. Und wir sollen auch im Netz EU-weit einkaufen können und die Preise für Geschenke vergleichen. Im Moment ist das nicht immer möglich. Und dabei geht es nicht um Einzelfälle. Bei einer EU-Untersuchung vor 2 Jahren fand sich in fast 2 Drittel der Online-Shops Geoblocking. EU-Vizekommissionschef Andrus Ansip findet das nicht gut.
Heutzutage erlauben nur 37% der Webseiten, dass auf ihnen aus dem EU-Ausland eingekauft werden kann. Kunden werden geblockt oder einfach woanders hingeleitet. Sowas darf es einfach nicht in einem digitalen Binnenmarkt geben. Und deshalb müssen wir das abstellen.
Das Geoblocking hat verschiedene Gesichter. Wenn zum Beispiel ein Online-Händler in mehreren Ländern arbeitet, dann leitet er den Nutzer auf die Seite im eigenen Land um, wenn er auf der im Ausland bestellen will. Eine weitere Methode ist, Kreditkarten aus bestimmten EU-Ländern abzulehnen. Der Europaabgeordnete Schwab nennt noch ein Beispiel.
Beispielsweise den Disneyland-Fall, wo Kunden aus unterschiedlichen Ländern durch das Tracking ihrer Herkunft zu unterschiedlichen Preisen geführt wurden, was keine nationalstaatliche Behörde und kein Verbraucher so über Monate und Jahre lang gemerkt hat.
Die neuen Regeln der EU sollen sicherstellen, dass niemand mehr wegen seines Wohnorts diskriminiert wird. Für Kunden aus dem Ausland müssen die Shops die gleichen Geschäftsbedingungen gelten lassen wie für die vor Ort. Wenn nicht, könnten die Betroffenen klagen. Es soll aber auch in jedem EU-Mitgliedsland eine Beschwerdestelle für solche Fälle eingerichtet werden. Allerdings gibt es weiter Schlupflöcher. Nach Aussage des konservativen Europaabgeordneten Pascal Arimont aus Belgien wird zum Beispiel kein Händler verpflichtet, seine Sachen auch in ganz Europa zu verschicken.
Ja, sie müssen dann die Lieferung in dem Falle selber organisieren, aber ich glaube, dass der Markt sich derart verändern wird, dass derjenige, der solch eine Lieferung dann inklusive hat, auch am Ende am Markt bestehen wird.
Die Regeln gelten nicht nur für Shops von Sachen wie Kleidung oder Möbeln. Auch Dienstleistungen sind abgedeckt, wie eine Ferienwohnung oder ein Auto für den Urlaub zu mieten. Die großen Ausnahmen sind Filme, Musik oder Bücher. Da will die EU weiter Geoblocking zulassen, weil die Urheberrechte bis jetzt noch für die einzelnen Länder geregelt sind. Diese Ausnahme soll allerdings in 2 Jahren nochmal überprüft werden. Aber zumindest bei Streamingdiensten fallen die Geoblocker ab nächstem Monat weg. Wer da ein Bezahlabo hat, dem darf es nicht im EU-Ausland geblockt werden.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Sven Gossel freut sich über den Geoblocking-Beschluss und twittert kurz: Europa wirkt. Julia Reeder schreibt dagegen: Dies ist ein Etappensieg. Unser Ziel muss ein wirklich grenzenloses Internet sein. Wir dürfen den europäischen Gedanken aber auch bei der Urheberrechtsreform nicht aus den Augen verlieren. Dem schließt sich Michael Mayer an. Wenn es dem Konsum dient, wird Geoblocking abgeschaltet. Wenn es ums Geoblocken von Serien- oder TV-Sender-Streams geht, dann nicht. Auch der User gegen rechts 84 sieht das so. Für Medien wie Bücher und Filme gilt das nicht. Da, wo es am meisten Sinn macht, schließt man es aus. Und Michael Raimond twittert enttäuscht: Die Konzernlobbys haben sich durchgesetzt. Einerer schreibt bei tagesschau.de, dass er auch beim normalen Online-Shopping nicht an Schnäppchen glaubt. Das wird dann mit absurden Versandkosten ausgeglichen. Das macht die Autobranche schon immer. Überführungskosten. Und Daje kommentiert, dass sie solche Käufe überhaupt nicht will. Noch mehr Globalisierung, noch mehr Güterverkehr, noch mehr Unsinn, billig aus dem Ausland shoppen, Leute. Das ist einfach die falsche Richtung. Deeskalator sieht es dagegen deutlich positiver. Was? Es ist Globalisierung im Verbrauchersinne geplant? Dass ich das noch erleben darf. Wieder ein positiver Beschluss der EU. Dort passiert viel in unserem Sinne, das aber leider oft unerwähnt bleibt.
Was sonst noch wichtig war?
Nicht zuletzt haben die Tarifpartner der Metall- und Elektroindustrie einmal mehr bewiesen, auch komplizierte und für beide Seiten hochemotionale Themenkomplexe abarbeiten zu können und hierfür auch innovative Lösungen finden zu können.
Industrievertreter Rainer Dulger ist zufrieden. Die Gewerkschaft IG Metall ist es auch. Beide haben sich auf einen neuen Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie geeinigt. Der gilt zwar erstmal nur für Baden-Württemberg, könnte aber auch für andere Bundesländer Vorbild sein. Für den Osten Deutschlands wollen die Arbeitgeber allerdings noch einmal verhandeln. Der Tarifvertrag in Baden-Württemberg sieht unter anderem 4,3% mehr Geld vor. Die Mitarbeiter von Metall- und Elektrofirmen können aber auch ihre Arbeitszeit auf 28 Stunden pro Woche senken, 2 Jahre lang, wenn sie zum Beispiel Kinder großziehen oder Verwandte pflegen. Auch danach können sie noch entscheiden, ob sie auf Geld verzichten und lieber mehr Urlaubstage wollen. IG Metall-Chef Jörg Hoffmann.
Erstmals gibt es einen flächendeckenden, verbindlichen Anspruch auf Unterstützung in Lebensphasen, die schwer mit der Erwerbsarbeit zu vereinbaren sind und bei besonders gesundheitlicher Belastung.
Allerdings dürfen die Firmen auch mehr Leute holen, die sich auf eine 40-Stunden-Woche verpflichten. Branchenvertreter Stefan Wolf hat das für die Arbeitgeber ausgehandelt.
Es gibt uns die Möglichkeit, dass viele Mitarbeiter in unseren Betrieben, die das gerne möchten, auch mehr arbeiten können und damit auch mehr Geld verdienen können. Wir haben also hier wirklich eigentlich unser Ziel, Öffnung nach oben in breitem Maße erreicht.
Für den Tarifvertrag hatten in den letzten Wochen viele Mitarbeiter in der Metall- und Elektroindustrie gestreikt. Keime, gegen die kein Antibiotikamedikament mehr hilft. Sie sind nicht nur in Krankenhäusern gefährlich, sondern finden sich auch immer öfter in der Umwelt, in Bächen, Flüssen und Badeseen. Ein Rechercheteam des NDR hat Wasserproben aus 12 Gewässern in Niedersachsen untersuchen lassen. Dabei kam heraus, multiresistente Bakterien gab es überall. Ein Forscher des Robert-Koch-Instituts ist besorgt.
Das ist wirklich alarmierend, was wir da sehen, sodass man klar sagen muss, also die Erreger sind anscheinend in der Umwelt angekommen. Mittel- und langfristig ist das gefährlich, weil wir wissen überhaupt nicht, welche Folgen das hat, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht gute Folgen hat und dass das irgendwann auf die Menschen zurückschlägt, ist ausgesprochen groß.
In vielen Proben waren auch Bakterien dabei, bei denen Reserveantibiotika nicht mehr wirken. Auf die greifen Ärzte im Notfall zurück, wenn sonst nichts mehr hilft. Allerdings nutzen es wohl oft auch Tierärzte.
Wenn wir dieses Reserveantibiotikum im Tierbereich massiv einsetzen und es dazu kommt, dass wir Resistenzen gegen dieses Reserveantibiotikum in der Umwelt immer mehr haben, dann führt das dazu, dass auch die Resistenz im Humanbereich sich ausbreitet, sodass wir dann häufiger zu der Situation kommen, dass wir gar kein Antibiotikum mehr haben, um eine Infektion zu behandeln.
Vermutet wird, dass die Keime aus Abwässern von Krankenhäusern oder Pflegeheimen kommen und aus der Landwirtschaft stammen. Wenn es um Staus geht, ist München ganz vorn. Nach Daten eines Verkehrsdatenanbieters ist es die Stadt, in der Autofahrer in Deutschland letztes Jahr am längsten im Stau standen. Im Schnitt ganze 51 Stunden. Damit kürt der Anbieter München schon zum 2. Mal in Folge als Stauhauptstadt. Dahinter kommen Hamburg, Berlin und Stuttgart mit jeweils 44 Stunden Stau pro Autofahrer und Jahr. Auf Platz 5 kommen das Ruhrgebiet und Köln mit 40 Stunden. Für die Staustudie wurden mehr als 1300 Städte in 38 Ländern ausgewertet. Im Vergleich weltweit landete Los Angeles auf Platz 1. Dort verbringt jeder Autofahrer im Schnitt 102 Stunden pro Jahr im Stau.
Was noch wichtig wird?
Für die GroKo-Parteien steht wohl die Stunde der Wahrheit an. 2 Mal haben CDU, CSU und SPD ihre Gespräche verlängert. Auch heute werden sie wohl bis in die Nacht verhandeln. Für morgen ist angekündigt, dass sie ihre Ergebnisse vorstellen. Der Vertrag für eine neue, große Koalition soll dann stehen.
Und sonst in der Welt?
Wer in der Ukraine keinen Unterhalt für seine Kinder zahlt, wird jetzt im Internet veröffentlicht. Denn es gibt dort ein Register, in das alle Nichtzahler kommen. Bis jetzt 75.000 Namen. Laut dem Justizminister soll das unter anderem Frauen helfen, künftige Partner einzuschätzen. Wer in der Ukraine nicht für seine Kinder bezahlt, darf das Land nicht verlassen. Außer er zahlt mindestens ein halbes Jahr Alimente. Außerdem darf die Polizei das Auto beschlagnahmen. Und wer keine Arbeit hat, kann zu Sozialstunden herangezogen werden. Das neue Register folgt Vorbildern etwa in den USA, wo es solche Online-Verzeichnisse schon länger gibt. Trotzdem haben Frauen in der ukrainischen Gesellschaft deutlich weniger zu melden als Männer. Viele haben Probleme mit häuslicher Gewalt. Ein falscher Arzt hat in Indien Dutzende Menschen mit HIV infiziert. In Indien gibt es vor allem für die Ärmeren nicht genug Ärzte und Krankenhäuser. Besonders auf dem Land lassen sich deshalb viele von Amateurärzten behandeln. Die haben weder Lizenz noch Ausbildung, sind dafür aber billig. Um genau so einen Arzt geht es auch jetzt. Er hatte wohl Spritzen mehrmals verwendet und dadurch das Virus auf seine Patienten übertragen. Den Behörden des Bundesstaats Uttar Pradesh waren die vielen neuen HIV-Infektionen aufgefallen. So kamen sie ihm auf die Schliche. Die medizinische Gesellschaft schätzt, dass etwa 1 Million dieser falschen Ärzte in Indien unterwegs sind. Nach Vietnam wurden extra Schwäne aus Belgien importiert, um sie auf einem See in der Innenstadt von Hanoi auszusetzen. Nur wenige Stunden später wurden die Tiere aber wieder auf einen anderen See verfrachtet. Der Grund? Die Schwäne passen laut offiziellen Angaben nicht zur Geschichte und Kultur des ersten Sees. Der hat eine besondere Geschichte. Er wird auch der Schwertsee genannt. Bis 2016 lebte in dem See eine sehr verehrte Riesenschildkröte, die vermutlich mehr als 100 Jahre alt war. Der Legende nach hatte ein vietnamesischer König seinen chinesischen Angreifer mit einem magischen Schwert vertrieben und die Schildkröte hatte das Schwert anschließend am Grund des Sees verwahrt. Deswegen sollte aus dem Schwertsee doch kein Schwanensee werden.
Wissensnachrichten.
Ob jetzt Da Vinci Code oder die drei Fragezeichen. Es gibt ja schon einige komplizierte Rätsel, aber im Netz gibt es noch viel knifflige Aufgaben. Und da hat es auch noch dicke Preise gegeben. Umgerechnet 50.000 Dollar in Bitcoins hat jetzt jemand bekommen, der ein, man kann schon fast sagen, geheimnisvolles Rätsel gelöst hat. Annike Schäfer aus den Wissensnachrichten, was war das?
Ein Gemälde war das, das vor 3 Jahren jemand namens Coin Artist ins Netz gestellt hat. Ziemlich seltsam, darauf zu sehen ist ein Schachbrett, in der Mitte eine Taube, ein Pferdekopf und noch ein anderer Vogel, Blätterranken und einen Schlüssel mit roten Bändern dran und drumrum viele bunte Flammen. Und in dem Bild, da war ein Code versteckt, mit dem man ein Bitcoin-Portemonnaie öffnen konnte und sich das Geld daraus holen. Zu der Zeit waren ja Bitcoins noch nicht so viel wert wie heute.
Also, wie du es beschreibst, ich kann mir da fast gar nichts drunter vorstellen. Wo soll ich denn da einen Code finden?
Ja, erstmal musst du ganz genau hingucken. Die Leute, die versucht haben, das zu lösen, die kamen irgendwann drauf, dass es mit den Flammen zu tun haben muss. Denn die waren mal groß, mal klein, mal dick, mal dünn. Und auch auf die Farben kam es an. Und diese Kombinationen, die musste man in Zahlen umwandeln, in Einsen und Nullen vor allem.
Ich muss sagen, ich bin nicht Nerd genug, ja?
Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Da steckten auch noch ganz viele andere Anspielungen drin in dem Bild. Shakespeare war irgendwie drin und auch der Name des Rätsels ganz spannend. Die Legende von Satoshi Nakamoto, das ist nämlich das Pseudonym, unter dem der Erfinder der Bitcoins bekannt ist. Ein Teil des Codes ließ sich in Text umwandeln. Da tauchten Wörter auf wie Schönheit, Wahrheit, Seltenheit.
Genug gerätselt. Wie war denn am Ende die Lösung?
Also das Passwort selbst ist nicht veröffentlicht worden. Es ist eine lange Kombination aus Zahlen und Buchstaben. Und derjenige, der das Rätsel gelöst hat, der ist selbst Programmierer. 30 Jahre soll er alt sein und er ist auch anonym geblieben. Er musste extra ein kleines Computerprogramm dafür schreiben. So kompliziert war die Lösung. Also ich finde, er hat es verdient.
Dann ist heute noch herausgekommen, dass sich die Ozonschicht nicht überall auf der Erde gleich gut erholt.
Ein internationales Forscherteam an einem Observatorium in der Schweiz hat gesehen, dass die Schicht an den Polen zwar wieder dicker wird, in den tieferen Breitengraden aber durchlässiger. Die Ozonschicht schützt ja vor UV-Strahlung und damit uns vor Krebserkrankungen. Jetzt destabilisiert sie sich aber in der unteren Stratosphäre zwischen dem 60. Breitengrad Nord und Süd. Und das schließt große Teile der Erde ein, auch Deutschland.
Müssen wir uns jetzt Sorgen machen?
Ja, also die Wissenschaftler sagen schon, es ist besorgniserregend und sie wissen auch noch nicht, warum das passiert.
Dann habt ihr heute noch eine uralte Spinne entdeckt.
Ja, zum Glück nicht wir, das wäre gar nichts für mich. Und wenn, dann würde ich sie am liebsten so entdecken, wie die Forscher es getan haben, nämlich hübsch eingeschlossen in einem 100 Millionen Jahre alten Bernstein. Die neue Spinne ist etwa 3 Millimeter lang und das Besondere an ihr ist, dass sie einen Schwanz hatte. Sie wurde im Fachmagazin Nature, Ecology und Evolution beschrieben und da streiten sich zwei Forscherteams gleich ein bisschen, ob das kleine Vieh wohl mit heutigen Spinnen verwandt ist oder ob es zu einer Gruppe ausgestorbener spinnenähnlicher Tiere gehört.
Dankeschön, Anneke Schäfer war das aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
Außer im Osten Deutschlands hängen überall viele Wolken am Himmel. In vielen Regionen schneit es auch. Morgen bleibt es bewölkt, hin und wieder kommt aber auch mal die Sonne durch. Ab dem Nachmittag zieht dann wieder Schnee auf.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.